allerletztes Mal. Hallo und herzlich willkommen zu Brief an Heidi, ein Podcast des Ahlener Stadtarchivs mit mir, Georg Wendt, der Ahlener Stadtarchivar. Wie schon angekündigt, beschließen wir damit die Podcast-Reihen, wie man jetzt inzwischen ja schon sagen muss, rund um den Ahlener Jungen Willi Klump, der 1940-41 in den Zweiten Weltkrieg zog. Bevor es aber soweit ist und wir uns zwei Briefe vom 19. und 28. November anschauen, ziemlich eindrucksvolle, möchte ich ganz gerne nochmal auf Ihre liebe Hörerpost eingehen, auch ein allerletztes Mal. Ich hatte Sie ja passend zum Titel dieser Hörreihe gebeten, etwas zu sagen zu dem besonderen Verhältnis von Willi und Heidi, und dem sind Sie in beeindruckender Art nachgekommen. Beginnen möchte ich mit einer Mail von Marco Gutöhrlein. Ihnen vielleicht schon bekannt von der einen oder anderen Mail. Er schrieb: Hallo, Herr Wendt, vielen Dank für die Zugabe der Briefe von Willi. Diese ergänzen weitere Facetten von Willi. Zum einen sind es ähnliche Infos wie aus den Elternbriefen, aber vieles ist auf einer Freundschaftsebene formuliert. Interessant, wie Sie die Interessen der Zeit beschreiben, aus Willis Sicht. Bei Willi wirkt das auf mich immer ein bisschen zu intellektuell. Aber nochmals herzlich vielen Dank für die weiteren Briefefolgen. Vielleicht tut sich ja nochmals irgendeine Infoquelle aus dieser Lebenslinie hervor. Was ich vermutlich verpasst habe, sind folgende Erkenntnisse. Wann und wie haben sich Willi und Heidi kennengelernt? Sind sie sich eigentlich jemals begegnet? Was für eine Rolle hatte nochmals Frau Fischer? Lieber Herr Gutöhrlein, gern beantworte ich Ihnen Ihre Fragen. Willi und Heidi haben sich eigentlich nie persönlich kennengelernt. Diese Brieffreundschaft ergab sich auf Vermittlung von Frau Mathilde Fischer. Mathilde Fischer war diese industriellen Gattin und Witwe, die in der Burgstallstraße in Aalen so eine Art sich, einen Musenhof aufgebaut hat, viele Freunde ihres Sohnes Kurt Fischer eingeladen hat, unter anderem eben auch der Freund von Kurt, Willi, war immer wieder zu Gast, auch alleine. Und offensichtlich hat Mathilde Fischer sehr genossen, sich mit den jungen Menschen auszutauschen. Ohne es zu wissen, gehe ich stark davon aus, dass die Heidi Mangold in einem verwandtschaftlichen Verhältnis steht zu eben den Fischers. Vielleicht war es ja die Cousine von Kurt. Das würde zumindest erklären, wie und warum sie zu familiären Anlässen immer wieder nach Aalen kam, aber offensichtlich nicht oft genug, dass es sich ergeben hätte, Willi kennenzulernen persönlich. Frau Fischer schien den Eindruck gehabt zu haben, dass es vielleicht Willi ganz gut tun würde, mal mit einem Mädchen Kontakt aufzubauen. Da war offensichtlich vorher noch nicht ganz so viel. Sein etwas verkopftes Wesen scheint da die Mädels in Aalen nicht so beeindruckt zu haben. Und da kannte sie eben jemanden, ein Mädel, was eben auch gerne Bücher liest und was sich davon vielleicht auch recht beeindrucken lässt. Offensichtlich dachte Frau Mathilde Fischer, dass da Topf und Deckel sich finden könnten. In dem Mai, Anfang Juni 1940 war ja tatsächlich Willi auch auf Heimatbesuch und Ahnen, hat dabei wahrscheinlich auch Frau Fischer besucht und die Adresse von Heidi erhalten, wodurch dann der erste Briefkontakt durch Willi am 10. Juli möglicherweise zustande kam. Von Christina Guser aus Düsseldorf erhielt ich auch eine ganz liebe Nachricht und auch einige Fragen. Ich lese mal vor. Nun zu Brief an Heidi bzw. ihrem Aufruf. Ich würde sagen, dass zwischen den beiden definitiv mehr ist, als Willi sich bzw. gegenüber seinen Eltern eingesteht. Es ist eine Art postalischer Flirt, der davon lebt, dass es ganz viel Raum für Fantasie, Vorstellung und Idealisierung gibt in einer Welt, die rau, grau und geprägt ist von Pflicht und Entbehrungen. Zu oft ist von »Du Liebe«, »Du siehst so fein aus«, »So wie nur du es kannst« etc. die Rede. Auch der Umfang und die Regelmäßigkeit des Briefverkehrs deuten auf Stärke Emotionen hin. Vor allem aber, dass sich Willi immer so sehr über neue Post von Heidi freut und der doch verhältnismäßig viel Intimes und Persönliches schreibt, lässt diesen Schluss zu. Und was Heidi angeht, ich denke, ihre Absichten sind deutlich genug. Ihre Verliebtheit und Schwärmerei, trotz fehlender Worte, Briefe offenkundig. Auch diese Eigenart, sich ständig für die eigene Fehlbarkeit zu entschuldigen, schlechte Schrift, Unkenntnis in Bezug auf Literatur, ist doch etwas, was Frau bis heute zu oft an den Tag legt, wenn sie unsicher ist und ihr wichtig ist, was Mann von ihr hält. Wobei Willi davon ja auch eindeutig was zu kann. Was mich interessieren würde, in einem Brief an seine Eltern geht es doch um die Beziehung zwischen ihm und Heidi. Und er legt so entschieden Veto ein, dass es sich hier um etwas Ernstes handelt, was möglicherweise in einer Ehe münden könnte. Zu welchem Zeitpunkt war das und welcher Brief ist in etwa zur gleichen Zeit an Heidi gegangen? Wie hat er sich darin geäußert? Ich kann mich nicht erinnern, dass er in irgendeinem Brief an sie bislang merklich auf Abstand gegangen ist, um den falschen Eindruck, den sie ja laut seinen Briefen an die Eltern hat, entgegenzuwirken. Vielleicht können Sie das noch einmal einordnen. In Klammern, leider weiß ich nicht mehr, welcher Brief von Willi an seine Eltern das war. Joa, liebe Frau Guse, ich habe jetzt auch nicht mehr ganz den Brief zur Hand, aber es ging in jedem Fall um diesen Schriftsteller Kienau. Sie erinnern sich vielleicht, den hat Heidi ihm ja ans Herzen gelegt, aber Willi konnte damit nichts anfangen, fand ihn so ein bisschen einfältig und langweilig und schrieb das auch seinen Eltern. Ich bin mir aber unsicher, ob das nun wirklich nur an den Kienau lag, diese Verstimmtheit im Herbst 1940, ob er vielleicht auch so ein bisschen die neugierigen Eltern abweisen wollte oder ob das auch so ein bisschen was über das Verhältnis der beiden aussagt. Denn es ist ja von Anfang an kein ganz gleichgewichtiges. Offensichtlich mag Heidi Willi schon mehr, als Willi Heidi mag. Und sie suchen auch verschiedene Dinge. Ich glaube schon, dass Heidi interessiert ist an einer festen Partnerschaft. Willi hingegen will vor allem Bewunderung von einem weiblichen Wesen, was er noch gar nicht kannte in der Art und Weise. Später kommt er noch ein bisschen mehr dazu, da genießt er es, so etwas Heimeliges für eine Frau, die warme Worte ihm schreibt, zu bekommen, einer furchtbar tristen, grauen Welt. Aber gerade am Anfang ist es dieses Spielerische, wer hat in der Beziehung die Oberhand. Vielleicht gefällt es Willi da nicht ganz so sehr, wenn Heidi jetzt plötzlich selbst sich erdreist, Literatur zu empfehlen, die er dazu dann auch gar nicht so hochklassig empfindet, wie seinen fürchterlichen Binding, wenn Sie mich fragen. Aber vielleicht interpretiere ich da auch ein bisschen zu viel rein. Frau Guses Mail geht auf jeden Fall aber noch weiter. Ich lese vor. Ich habe mich übrigens sehr über den schlechten Witz von Willis Kameraden mit dem Kuss in Ehren gefreut. Den hätten selbst heute, 80 Jahre später, mein Freund und seine Kumpels noch gefeiert. Unfassbar, was für alberne Kindsköpfe Männer sein können. Krieg hin oder her. Umso erschreckender finde ich es, mit welcher Leichtigkeit, der fast Verspieltheit, Willi die Kampfeinsätze schildert. Ist es Verdrängung? Abgestumpftheit oder einfach ein Rausch, in den er und seine Kameraden sich in solchen Situationen versetzen? Wie kann ein junger Mann, der so herzlich, intelligent und menschlich ist, scheinbare Freude beim Töten empfinden, selbst wenn es um den erklärten Feind geht? Ich weiß, das haben Sie sich ja auch schon gefragt. Man muss wohl wirklich selbst dabei gewesen sein, um es zumindest verstehen zu können. Mein eigener Großvater, Jahrgang 28, ist in den letzten Kriegsmonaten noch nach Russland geschickt worden und bei jahrelanger Gefangenschaft. Er hat nie ein einziges Wort über diese Zeit verloren. Auch aus diesem Grund finde ich die unmittelbaren Schilderungen in Ihrem Podcast so interessant, da meine Großeltern alle kaum über den Krieg gesprochen haben. Ja, liebe Frau Guse, so einfach ist das, glaube ich, gar nicht zu beantworten, Ihre Frage. Das eine ist sicherlich die Erziehung, die bei Willi und seinen Altersgenossen noch reinspielt. Das Militärische und der militärische Erfolg steht natürlich an erster Stelle. Und lange Zeit wurde ihm der Krieg ja auch vermittelt wie ein Abenteuerspielplatz von der Hitlerjugend. Auch denke ich, dass Willi sich selbst so ein bisschen in der Pflicht empfindet, sich zu beweisen, dass auch er etwas für den großen Kampf des deutschen Vaterlandes getan hat und er sich auf diese Art und Weise sicherlich auch vor der Heimat rechtfertigt. Sie erinnern sich, er war ja vergleichsweise lange im Hinterland, in der Schwäbischen Alb, sicher untergebracht, während seine Altersgenossen bereits in Frankreich oder Polen gekämpft hatten. Übrigens ist dieses Erlebnis der Feuertaufe, was ja Willi immer wieder schildert bei den ersten Einsätzen, bei den Kämpfen, auch bei dieser Durchfahrt durch Smolensk, das ist was, was schon selbst den Soldaten wichtig ist, die dem Regime und dem Krieg eher kritisch gegenüberstanden. Und das wiederum hat, glaube ich, auch viel mit dem Thema Männlichkeit zu tun. Also der Mann, der sich eben erst durch diesen existenzialistischen Einsatz beweisen kann. Und das eben auch gegenüber vor allem den Frauen in der Heimat, die ja da die Heimatfront bestellen, eben auch rechtfertigen muss. Und damit kommen wir zum letzten Brief von meinem lieben Gerhard Kaiser. Er schreibt, lieber Georg, soeben hörte ich mir erst jetzt die zweitletzte Sendung dieses Podcasts Briefe an Heidi an. Ich denke, Willi war ein junger Mann mit 21 Jahren und er könnte sich doch etwas Schöneres vorstellen, als in dieser tristen Jahreszeit pflichtbewusst in einer fremden Gegend sich für das Vaterland einzusetzen. Er bekundete sein Interesse, Heidi näher kennenzulernen. Vermutlich stand seine Beziehung zu Heidi noch ganz am Anfang. Seiner Schreibweise stellt er sich selbst so dar, dass er andere Interessen als seine Kameraden verfolge, literarische Bücher lesen, geplantes Studium, klassische Musik hören und so weiter. Dies ging auch schon aus den Briefen an seine Eltern hervor. Er träumte von einem baldigen Treffen der Heimat. Als einziges Kind war er sicher sehr behütet erzogen worden, sodass er sich mit lieben Worten, um nicht zu sagen mit Liebesbezeugungen, äußerst zurückhielt. Wenn ich mich an die Briefe an seine Eltern erinnere, hat er Heidi nur ganz am Rande erwähnt. Ich kann mich in ihn gut hineindenken. Schließlich waren die Erziehungsmethoden in dieser Zeit mit der heutigen Zeit nicht zu vergleichen. So kämpft er mit dem Konflikt, Hitler die Treue zu halten. Zitat, der Führer hat uns noch nie angelogen. Und die Zuneigung zu Heidi, die er nur über eine große Distanz pflegen konnte. Lieber Gerd, vielleicht zwei Einwände. Ich denke, die Beziehung von Willi zu seinen Eltern war für die damalige Zeit schon ziemlich modern, abgöttisch geliebt von der Mutter und gleichzeitig auch sehr respektiert von dem Vater. Du erinnerst dich vielleicht, wie der Vater auch immer wieder Willi nach seiner Meinung zum Kriegsgeschehen gefragt hat und umgekehrt. Das ist schon ein Mangel an Distanz, wie man das in den damaligen Familienverhältnissen eher selten sieht. Wenn etwas die Beziehung zu den Eltern überschattet, dann ist das die etwas überdrehte Erwartungshaltung an den Sohn, den sie vielleicht für genialer halten, als er tatsächlich war. Was Heidi betrifft, bin ich mir nicht sicher, ob sie wirklich so ein Faktor dafür war, dass Willi sich zunehmend von der Führergläubigkeit im November, Dezember 41 entfernt hat. Ich würde sogar sagen, vielleicht fast im Gegenteil, denn diese junge Frau macht ja auch ganz ordentlich Karriere bei dem Reichsarbeitsdienst, bei der Ausbildung von Arbeitsmeiden. Das hätte sie bestimmt nicht geschafft, wenn sie nicht die, Anführungsstrichen, richtige Einstellung zu der Sache hatte. Dann lese ich gerne noch weiter vor aus seinem Brief, Gerhard. Erstaunlich, wie ausführlich er über Kriegsereignisse und seine aktuellen Standorte berichtete. Er musste doch wissen, dass dies eigentlich nicht gestattet war. Schließlich wurden Briefe auch zensiert. Aus vielen Briefen anderer Kriegsteilnehmer ist mir bekannt, dass die Soldaten ihre Situation stets positiv darstellten. Negative Berichte könnten im Falle einer Zensur schlimme Folgen nach sich ziehen, auch wollten sie die Angehörigen beruhigen. Willis Zukunftsträume wurden leider nicht erfüllt. Sein tragisches Ende ist bekannt. Er wurde ein Opfer diesem unsäglichen Krieg. Ja, lieber Gerhard, nochmal zum Thema Geheimniskrämerei. Da hast du natürlich prinzipiell recht. Gerade die Soldaten, die dem Regime kritisch gegenüberstanden, sind sehr, sehr vorsichtig mit dem, was sie wie formulierten. Ich glaube, Willi hat da so seinen eigenen Zugang gefunden zu dem Thema. Er schreibt ja nie oben in der Datumszeile, wo genau er sich befindet. Und aus seinen Darstellungen lässt sich ja auch nur mit dem Wissen von heute etwa rekonstruieren, wo genau er gewesen ist. Grundsätzlich hast du aber natürlich recht, er geht schon ein gewisses Risiko hier und da ein, aber ich denke, er weiß auch, wie viele Millionen Briefe geschrieben werden, wie chaotisch manchmal die Situation auch ist und ja, wie unmöglich auch gleichzeitig diesen Briefverkehr hundertprozentig zu kontrollieren. Und wenn man das zwischen den Zeilen schreibt, dann ist das ja manchmal auch schon genug zu wissen, wo er genau ist, was diese militärischen Geheimnisse betrifft. Was darüber hinausgeht, das schilderte er immer nur am Rande oder er deutet es an, wenn es zum Beispiel um Partisanenbekämpfung geht in der letzten Folge oder eben auch seine Zweifel gegenüber der Kriegsführung. Da ist er schon sehr, sehr vorsichtig und verliert diese Vorsicht eigentlich erst ganz am Ende im Dezember, November 41, als er sich doch sehr enttäuscht zeigt, dass die Versprechungen von Adolf Hitler, Moskau in diesem Jahr noch einzunehmen, nicht mehr aufgehen können. Und damit, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, steigen wir ein in die allerletzten Briefe von Willi Klump an Heidi Mangold. Der erste Brief datiert auf den 19. November und ist damit 9 Tage später als der vorherige geschrieben worden. Und seitdem ist auch einiges passiert. Denn Mitte November setzt in Anführungsstrichen endlich der Frost in Russland ein, der Schlamm gefriert und seit dem 15. November können die Panzer der Heeresgruppe Mitte den Vormarsch auf Moskau fortsetzen. Der Vormarsch verläuft aber längst nicht mehr so stürmisch wie noch im Herbst oder im Sommer. Und so reifen bei Willi zu diesem Zeitpunkt langsam die Gedanken zur Gewissheit, dass er zu Weihnachten wohl dieses Jahr nicht nach Hause kommen wird und wahrscheinlich auch noch darüber hinaus noch in Russland wird bleiben müssen. Entsprechend gedrückt ist die Stimmung auch bei Willi und man freut sich dann schon über die Kleinigkeit, dass ein Kamerad nach einem Urlaub zurückkehrt und über die Stimmung in Deutschland erzählen kann. Damit aber genug der Vorrede, ich fange an. Also Russland am 19. November 1941, liebe Heidi. Viele Tage sind vergangen seit meinem letzten Brief an dich. Leichte und schwere, langweilige und arbeitsreiche. Wir haben sie alle auf die leichte Schulter genommen und uns durch nichts stören lassen. Während unsere Stukas den Schnellen und Panzertruppen den Weg zum Ziele dieses Jahres öffnen, kommt nun der Winter vorerst mal mit erheblichen Frost ins Land. Ein Kamerad kehrte von einer Kommandierung aus Deutschland zurück. Wir konnten nicht genug fragen, wie es dort geht, was man über unsere Leistungen denkt, welche Stimmung herrscht, was man entbehren muss und welche Sorgen die Tommies bereiten, also die Luftangriffe der Engländer, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Durch alles, was der Kamerad erzählte, waren wir sehr befriedigt. Denn wir sehen, die Heimat hat denselben guten Mut und Glauben wie wir. Weißt du, Briefe mögen uns vieles sagen, aber die Stimmung mag doch beherrscht und nicht authentisch sein. Ja, das ist wieder das Thema Zensur, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Drum ist uns die Stimme eines Kameraden, der hier und dort war, der beste Gradmesser. Unser liebstes Gespräch handelt von unserer Heimkehr. Begriffe wie gut, schön, sauber, gesund kennt man in Russland nicht und uns zieht's natürlich zu den Gewohnten. Obwohl wir uns hier schon eingefunden haben, ist nichts da, was uns im Osten hält. Vorerst ist unbestimmt, ob wir da bleiben oder heimkommen. Einer von uns bekam Urlaub, er war überglücklich, bloß wäre er froh, wenn er nie mehr nach Russland zurück müsste. Du hast bis jetzt sicher viel in den Zeitungen gelesen und auch von mir gehört, wie man hier lebt und wirst dir ein wenig eine Vorstellung machen können. Ich sage extra ein wenig, denn wenn man nicht hier war, kann man sich das alles nicht in den Gedanken ausmalen. Halte es nicht für ein Jammern, dass sich die Leute nach Deutschland sehnen, sondern seh darin das wahnsinnige Elend, die Taten und Trostlosigkeit und Erbärmlichkeit, die im Sowjetparadies herrscht. Selbst in den verlassenen, einsamen Bergen Norwegens weiß der Soldat, dass er es mit einem Lande und mit Menschen von Kultur zu tun hat. Hier herrscht jedoch Unkultur. Hier stehen Marmorsäulen, Anführungsstrichen, aus Ziegelsteinen mit Gips verputzt, neben stinkigen, Ungeziefer, verseuchten und windschiefen Holzkarten. Hier sieht man ab und zu ein aufgetakeltes, angestrichenes und vornehm angezogenes weibliches Wesen neben der grauen, undifferenzierten Masse unvorstellbar zerlumpter Wesen. Menschen ist da zu viel gesagt, da man einem Menschen viel edlere und höhere Vorstellungen entgegenbringt. Neben mir sitzt wieder mal mein Sachse. Gestern habe ich ihm seinen Bart weggesprochen. Wie sah der Kerl vorher aus? Da musst du später mal ein Bild von dem Burschen sehen. Ich fürchte bloß, auf einem Bild verliert er seine lebendige Originalität. Er ist mir in den letzten Monaten arg ans Herz gewachsen, obwohl er ein robuster Bauernbub ist. Mir gefällt bei ihm seine urwüchsige Unbekümmertheit, sein steter Frohsinn und sein unverkünstelter, unverbrauchter Sinn für alles Natürliche. Dabei ist er weit davon entfernt, einer zu sein, den man intelligent nennen könnte. Er ist eine gutmütige, treue Seele. Das alles gefällt mir an ihm. Darum steht er mir näher als irgendein anderer Kamerad. Und ist auch ein wirklicher Kamerad. Alle meine anderen Leute sind irgendwie verknöchert. Der eine ist ein unverbesserlicher Pessimist, der andere ein Angsthase. Der Heinze ist ein alterndes Männlein, der nur noch eifrig dabei ist, den Omnibus zum Heiraten nicht zu verpassen. Die Vorzüge meines Sachsen hat keiner. Na, ich würde mich einmal ganz ungern von dem Burschen trennen. Schade, liebe Heidi, dass kein Brief da ist von dir. Ich weiß nun gar nicht, wie es dir geht und was du treibst. Straßburg wirst du schon lange Ade gesagt haben. Und nun bist du wieder in Kichlensbergen, also da bei Freiburg, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich schreibe jedenfalls mal dorthin. Irgendwann, irgendwo wird ich meinen Brief schon finden. Bei uns ist es ziemlich ruhig, die Russen kommen nimmer. Die Front ist 40 Kilometer entfernt. Wir haben nun mal so richtig unsere Ruhe. Appelle, Besichtigungen und so weiter sorgen für die nötige Abwechslung. Und so wissen wir auch immer, was wir zu tun haben. Ein Frontkino spukt in unserer Nähe. Vielleicht können wir uns mal eine Vorstellung ansehen, ein bisschen Heimat spüren. Für dich, liebe Heidi, sende ich wieder liebe Grüße in die Heimat. Dein Willi. Damit, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, kommen wir zum allerletzten Brief von Willi an Heidi am 28. November 1941, zwei Tage vor Willis 21. Geburtstag, zwei Tage vor dem ersten Advent. Die Stimmung ist seit den letzten 9 Tagen kaum besser geworden, die Temperaturen sind weiter gesunken, die Offensive Richtung Moskau, sie kommt kaum noch voran und Willi hat eben Zeit, nochmal Heidi zu schreiben. Die Sehnsucht von Willi nach der Heimat und nach Heidi, ja, sie tropft und trieft regelrecht aus den Zeilen. Ich lese vor. Russland am 28. November 1941, liebe Heidi. Diesen Brief sollst du an Weihnachten erhalten. Wie sollte ich dir von meiner russischen Einöde diese Festtage anders verschönen als durch einen Brief? Nun sind schon viele Briefe von dir zu mir und von mir zu dir gegangen, und ich glaube, wir haben uns dabei immer gut verstanden. Weißt du, manchmal habe ich unsere Briefewechsel in einem ganz besonderen Bild gesehen. Zwischen dir und mir ist ein stürmischer Fluss, und eine Bewegung braust darin, die man das Leben nennen kann. Und du stehst an dem einen und ich an dem anderen Ufer. Und immer fliegen Grüße von Hüben nach drüben und von drüben nach Hüben. Über den Fluss aber führt kein Weg, kein Brücke und kein Nachen. Also so ein kleines, schmales Boot, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. So begegnen wir einander nur in den Briefen. In ihnen pochen mancherlei Dinge, die man sich so gut zu sagen weiß. Reden sie auch von traurigen Dingen, es ist doch eine Freude, dass andere Menschen Worte und Mitgefühl zu verspüren haben. Ja, glaube es mir, mit jedem Brief bringst du mir Freudenakkorde. Ich habe es schon öfters bei jungen Menschen beobachtet, dass sie freigebig sind im Ausschenken und Empfangen und dass sie alles ohne Besinnen geben und nehmen und ihre Freude daran haben. So geht es auch mir. Winterlich liegt das weite Land um uns. Sachte, sachte legt sich Flocke auf die Erde. Von Woche zu Woche sinkt das Thermometer um einige Kältegrade. So kommen wir nun langsam in den Dezember. Über Weihnachten werden wir wahrscheinlich hier sein, vielleicht auch noch länger, aber das ist uns jetzt egal. Von dir habe ich wiederum einen lieben Brief erhalten. Recht vielen Dank will ich dir dafür sagen. Wie hast du das bloß angestellt, dass du nun im Krankenhaus liegen musstest? Mein Vater hatte auch mal Angina und so kann ich gut ermessen, wie schlimm es dir ergangen ist. Hoffentlich bist du jetzt ganz wieder hergestellt und kannst recht schöne Tage im Urlaub verleben. Nun wünsche ich dir noch ein recht schönes Weihnachtsfest. Wenn auch bei uns die Lichter am Tannenbaum brennen, dann werden meine Gedanken wieder ganz wach bei dir sein. Wenn ich etwas mehr Zeit habe, dann hörst du wieder von mir. Sei heute recht herzlich gegrüßt, dein Willi. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Willi sollte ja dieses Weihnachtsfest 1941 nicht mehr erleben und Heidi sollte erst viele, viele Wochen später über Eck, wahrscheinlich über Frau Fischer, von dem Tod ihres Brieffreundes erfahren. Wie es ihr damit ging, das können Sie ja selber nochmal nachträglich in Briefe von Willi 93, Neujahrsdepression, nachhören. Aber zwischen den Zeilen, da liest man auch diesen großen Schmerz, den sie empfindet, einen Freund verloren zu haben, den sie nie getroffen hat. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, damit beschließe ich den Podcast Briefe an Heidi. Wie gesagt, es gibt eine kleine Chance, dass noch etwas aus dieser Lebenslinie Willi Klump, wie es Marco Gutöhrlein genannt hat, dass davon mich nochmal etwas erreicht und mich überzeugt, dass es sich lohnt, sich nochmal mit diesem jungen Herrn zu beschäftigen. Ich denke aber, dass auch schon allein diese Briefe an die Eltern und an Heidi es uns ermöglicht haben, in, ja, die Lebenswelt eines jungen Mannes, Jahrgang 1920, zu schauen, der an die falsche Sache glaubt, viel zu spät zu zweifeln beginnt und ja, tragisch im Krieg in Russland stirbt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich danke Ihnen sehr für Ihr großes Interesse, dass Sie dran geblieben sind und sogar noch ja, das Encore, die Zugabe jetzt Brief an Heidi, hören wollten. Ich würde mir wünschen, dass Sie auch weiterhin den Podcast des Adenauer-Stadtarchivs ja, treu bleiben und ja, hier und da mal gucken, was wir an neuen Dingen produzieren. Bei der Gelegenheit mache ich ganz schamlos nochmal Werbung für AM69. In der Folge übermorgen bzw. am Sonntag geht es um einen Hochschulstreik an der Fachhochschule Aalen und die Frage, was eigentlich junge Frauen 1969 in einer Frauenhaushaltsschule gelernt haben. Bis dahin bin und bleibe ich, Ihr Georg Wendt aus Aalen, und sage Tschüss und auf Wiederhören.